der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Wir sitzen zusammen am Tisch in Dorflass in einem Freizeitheim und hier haben wir eine Familienfreizeit gehalten.
Ja, und wir stellen uns vielleicht erstmal kurz vor. Mir gegenüber sitzt also der Jonas. Der Jonas Schröter, der ein Pastor der evangelisch-lutherischen Freikirche ist. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, in Süddeutschland.
Und der Holger Mais sitzt mit am Tisch. Er ist der Rektor an dem Lutherischen Theologischen Seminar unserer Kirche in Leipzig und daher Auskenner und Experte im Neuen Testament. Und wir haben das Expertenwissen ein bisschen runtergebrochen während der Bibelarbeiten. Es ging nämlich um die Gleichnisse in der Bibel, oder?
Ja, vielleicht kann ich dich gleich korrigieren. Es ging eigentlich nicht nur um die Gleichnisse, sondern es ging um bildliche Redeweisen in der Bibel und wie man die erkennt. Da gibt es nämlich nicht nur Gleichnisse. Und das sehen wir ja eigentlich auch im Alltag. Da gibt es ja, also wir benutzen eigentlich ganz oft bildliche Reden und merken das eigentlich gar nicht, weil wir das fast für selbstverständlich halten. Zum Beispiel, wenn man sagt, da habe ich mir förmlich den Mund fusselig geredet. Da hatte ich ja auch keine Fusseln auf den Lippen, ne?
Stimmt, genau. Das fusselig reden, das hieß also, dass die Lippen ausgefranst werden und da Fusseln dranhängen wie ein Teppich, über den man häufig läuft. Aber das ist also nicht wörtlich so gemeint, sondern man hat eben so viel geredet, dass man sich vorstellen könnte, dass der Mund
förmlich ausgefranst
wird. Ja. Und in der Bibel wimmelt es also von so bildlicher Sprache. Und ja, da haben wir uns verschiedene Beispiele angeschaut.
Ja, da gibt es nämlich auch ganz unterschiedliche Sachen in der Bibel und eigentlich begegnen einem solche bildliche Reden von Anfang bis Ende auf Schritt und Tritt.
Das Bekannteste sind wahrscheinlich die Gleichnisse, wo man also dann sagt, die Himmelreichsgleichnisse, wo Jesus seine Jünger lehrt und ihnen sagt, das Himmelreich ist gleich.
Und da gibt es jede Menge im Neuen Testament, die ja auch ziemlich bekannt sind. Aber es gibt interessanterweise auch schon Gleichnisse im Alten Testament. Die sind nicht ganz so bekannt, aber auch da kann man hin und wieder solche Sachen finden.
Was ist das Typische an Gleichnissen?
Ja, also das Typische an Gleichnissen ist eigentlich, dass man kann sagen, ein Gleichnis ist sowas wie ein Vergleich, ne, wo eine unbekannte Sache, eine Wahrheit über Gott, über das Reich Gottes, mit einer bekannten Sache verglichen wird aus dem Alltag und oftmals eben in Form einer Geschichte.
Ja. Die Gleichnisse sind ja zum Teil ganz schön umfangreich.
Ja.
Wenn ich da so dran denke, an das Gleichnis vom vierfachen Acker, da muss man ganz schön oft das lesen, dass man es dann hintereinander aufzählen kann, was Jesus da meint, gerade weil er das ja auch noch ganz ausführlich erklärt.
Da ist es aber einfach, weil wir da ja letzten Endes von Jesus selber noch die Erklärung mitgeliefert bekommen. Schwieriger ist das dann schon bei Gleichnissen, wo es eben keine Erklärung dazu gibt, dass man dann auch begreift, worum es da eigentlich geht.
Ja, dass Jesus anfängt zu erzählen von dem Mann, der runtergeht von Jerusalem nach Jericho und dann unter die Räuber fällt. Und ja, wir wissen, das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Aber ist das eigentlich ein Gleichnis? Steht gar nicht da.
Ja, aber es ist ein Gleichnis.
Es ist ein Gleichnis.
Es ist ein Gleichnis. Fällt dir noch irgendein anderes bekanntes Gleichnis ein?
Ja, da können wir also zum Beispiel das auch noch erwähnen, wo Jesus dann über den Lohn für den Dienst im Reich Gottes redet und dann sagt, das ist wie ein Weinbergsbesitzer, der am Frühmorgen Weinarbeiter in seinen Weinberg holt, vormittags und mittags und nachmittags und abends. Und das Kuriose daran ist, dass alle den gleichen Lohn bekommen.
Und da sieht man also diese Auffälligkeit, dass bei den Gleichnissen eben oftmals was ist, was dann wieder den Alltag sprengt, wo man also merkt, da ist was ganz Komisches dran, was einen ins Nachdenken führt. Und das andere, was mir gleich wieder aufgefallen ist, als du das jetzt erzählt hast, mit dem Reich Gottes, das ist wie ein Weinberg. Das ist also das Typische für das Gleichnis, dass man immer so eine Formulierung hat, das ist wie oder das gleicht wie, währenddem bei einer anderen bildlichen Redeweise, der Metapher, da hast du das nicht.
Metapher, was ist denn das eigentlich?
Ja, eine Metapher ist im Prinzip eigentlich auch ein Vergleich. Aber Da wird also nicht das Bekannte und das Unbekannte nebeneinander gestellt und dann mit solchen Worten verknüpft wie das ist wie oder das gleicht wie, sondern da wird eigentlich das Unbekannte durch das Bekannte ersetzt.
Ich bin ein Morgenmuffel.
Ja, genau. Da sagst du eben auch nicht, ich gleiche einem Morgenmuffel, sondern da sagt man dann auch, Jonas, dieser Morgenmuffel, hat heute wieder die Zähne nicht auseinandergekriegt.
Heißt aber nicht, dass ich Hörner habe und vier Beine und im Stall stehe.
Sondern?
Dass ich nichts sage.
Genau.
Zumindest früh.
Ja, und damit sind wir auch bei gleich einer ganz wichtigen Sache. Es kommt immer auf den einen sogenannten Vergleichspunkt an. Da muss man dann aufpassen, ne, dass man nicht so viel in die Sachen reinliest. Hm. Bekannte Sachen aus der Bibel wären zum Beispiel, dass Jesus sagt zu den Christen, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ne? Also Salz der Erde, zum Beispiel das Salz, das ja beispielsweise Pökel, Fleisch, Kämmer, ja, ne? Das Salz benutzt wurde, um dem Verderben vorzubeugen. Ne? Dass Jesus uns als Salz benutzen will, um dem Verderben entgegenzuwirken. Dass er uns in die Welt hinausschickt und sagt, verkündet die frohe Botschaft von Jesus Christus, dass Menschen gerettet werden können.
Und da erklärt es Jesus aber eigentlich auch noch ein bisschen genauer. Eben, wenn das Salz dann fade wird, womit soll man salzen? Oder das andere in dem Zusammenhang, ich bin das Licht der Welt, wo Jesus dann sagt, man stellt nicht ein Licht auf und stellt es unter einen Eimer, sondern man muss es eben an einer hervorragenden Stelle hinstellen. Also die Stadt, die auf dem Berg ist, die kann nicht unsichtbar bleiben. Das sind also Metaphern, die noch recht deutlich erklärt werden. Aber es gibt also diese Metaphern, die einfach im Text mit durchfließen. Und Bibelleser haben sich einfach daran gewöhnt, dass die Bibel in dieser Art und Weise redet. Also wenn von den Früchten des Geistes die Rede ist.
Ja, oder Frucht der Lippen.
Ja, das hat man bei Jesaja gehabt.
Frucht der Lippen ist also noch eindrücklicher. Hm. Auf unseren Lippen wachsen keine Weintrauben oder Erdbeeren, sondern es geht letzten Endes um die Frucht, die unsere Lippen hervorbringen, das, was wir sagen, das, was wir reden. Ne? Oder die Frucht des Geistes, das, was der Heilige Geist sozusagen wachsen lässt in unserem Leben, was er bei uns hervorbringt.
Oder dann die Waffenrüstung Gottes oder die Waffenrüstung des Glaubens, das haben wir einmal gelesen oder mal gehört, wo Apostel Paulus das auch genauer erklärt. Aber das ist dann schon fast so wie ein Fachbegriff, das wird einfach verwendet und ersetzt, also bei einer Metapher, das eigentlich die geistliche Wahrheit durch ein Vergleich, durch ein Bild.
Schwert des Geistes, ganz bekanntes Beispiel. Ne?
Schild des Glaubens.
Ist eigentlich das, oder Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Ein anderes Beispiel, was mir noch einfällt dazu, ist, dass Jesus an einer Stelle von dem König Herodes spricht und sagt, Herodes, dieser Fuchs. Mhm. Und Herodes ist kein Fuchs, er ist kein Tier, er ist ein Mensch. Aber er ist listig. Ne? Und diese Listigkeit von dem Fuchs und dem Herodes, die benutzt Jesus an dieser Stelle. Und er sagt aber eben auch nicht, Herodes gleicht einem Fuchs, sondern er sagt, Herodes, dieser Fuchs. Und das macht das Ganze eben nicht zu einem Vergleich oder zu einem Gleichnis, sondern zu einer Metapher.
Ja, und was gibt es sonst noch für bildliche Redewendungen und Redeweisen in der Bibel?
Ja, da fallen mir noch zwei Sachen eigentlich ein, die ein bisschen herausragender sind. Das eine ist was man eigentlich, wo mir eigentlich nur ein Beispiel einfällt in der Bibel, nämlich eine Fabel. Mhm. Und zwar gibt es da ein Abschnitt im Alten Testament, im Buch Richter, wo der Jotham so eine Geschichte erzählt, die einen an eine Fabel erinnert. Und
das ist irgendwie, da müssen Fuchs und ein Esel und so, die reden dann miteinander, oder?
Das ist oft sonst so, ja, also dass man Tiere hat in einer Geschichte und die Tiere, die verhalten sich eigentlich wie Menschen, die reden. Und bei dem Jotham sind es keine Tiere, da sind es eigentlich Bäume. Die reden und die was machen und die eigentlich die Stelle von Menschen einnehmen. Und was also dann auch noch ganz charakteristisch ist, so eine Fabel hat normalerweise eben eine Moral, die soll was lehren. Mhm. Und das wird eigentlich auch in dieser Fabel gesagt, ne? Also wird klar erkennbar. Und so ist das also auch hier bei dieser Geschichte, die der Jotham erzählt.
Mhm, das haben wir uns genauer angeschaut in den Bibelarbeiten. Ja. Ich denke eigentlich fast, dass diese Geschichte, die der Prophet Nathan dem David erzählt, um ihn auf seine Sünde mit der Batseba hinzuweisen, dass das im Grunde genommen auch eine Fabel ist. Da erzählt der Prophet Nathan ja eine Geschichte von einem reichen und einem armen Mann, und der Reiche holt sich, weil er Besuch bekommen hat, das einzige Schaf von dem Armen und bereitet zu und bestiehlt den Armen. Völlig ungerecht. Das sind zwar keine Tiere oder Bäume, die da reden, aber das ist eigentlich auch so eine Beispielgeschichte, die eine Moral hat. Denn die Moral ist ja dann knallhart, du bist der Mann.
Aber das zeigt natürlich jetzt die Schwierigkeit. Das ist zum einen der Unterschied, du hast keine Bäume, keine Bäume, die reden, oder keine Tiere, die reden. Und das andere ist, ja, du hast eine Moral. Aber das hast du auch bei jedem Gleichnis. Mhm. Ne? Jesus erzählt ja auch nicht die Gleichnisse einfach nur, weil er eine Geschichte erzählen will, sondern weil er was lehren will, weil er was vermitteln will.
Gibt es noch mehr Fabeln, Metaphern, Gleichnisse?
Ja, Fabeln zwar nicht, aber es gibt zum Beispiel auch noch die sogenannte Hyperbel.
Ui, das also, klingt ja kompliziert.
Hyper, griechisch über, hinaus, also da geht es im Prinzip um was sehr drastisch gesteigert wird oder fast die Grenze des Realistischen verlässt. Und da könnte man zum Beispiel an solche Aussagen von Jesus denken, dass man Auge ausreißen soll oder dass man die Hand abhacken soll, dass man den Fuß abhacken soll, wenn es zum Abfall von Gott verleitet oder wenn es zur Sünde verleitet.
Da hat Jesus nicht gemeint, dass man wirklich einen Fuß abhacken soll oder ein Auge ausstechen.
Ja, und da lohnt es sich also mal drüber zu sinnieren, warum. Ne? Also einfach, wenn man da mal drüber nachdenkt und sagt, okay, mein Auge verführt mich zur Sünde. Ich sehe etwas, was verlockend ist und was mich dazu bringt, zu sündigen oder mich von Jesus abzuwenden. Wenn ich mein Auge ausreiße, habe ich immer noch das zweite. Und selbst wenn ich das zweite Auge noch ausreiße, dann bin ich zwar blind, aber die Verführung zur Sünde ist immer noch da. Warum? Weil die Sünde eigentlich nicht von außen kommt, sondern weil die in mir drin steckt.
Da hat Jesus also eine Wahrheit gesagt, aber hat sie klar gemacht, indem er sie völlig überzogen hat.
Genau.
Und das ist also auch eine Art, ich weiß nicht, ob man es als bildliche Redeweise verstehen kann, aber es ist eben eine Redeweise, die von dem wörtlichen Sinn abweicht. Genau. Und das haben wir ja auch im Alltag, solche Hyperbel, zum Beispiel himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt.
Genau.
Ja. Trifft beides nicht zu, aber es zeigt die Richtung. Jemand ist so happy, dass er in den Himmel springen könnte oder sterben könnte, so traurig. Ja. Oder wie Sand am Meer. Naja, so viel war es vielleicht dann doch nicht. Und das gibt es ja auch in der Bibel, dass Abraham die Nachkommenschaft versprochen wird, wie die Sterne am Himmel.
Ja.
Das war auch nicht gemeint, zu zählen und dann abzuhaken, dass jeder Stern.
Ja. Das ist ja gerade das, dass man sie eben nicht zählen kann. Mhm. Oder wenn man jetzt nochmal bei dem von Jesus bleibt, dass Jesus an dieser Stelle zum einen eben die drastischen Folgen der Sünde sehr, sehr deutlich macht, dass er eben zeigt, was hast du davon, wenn du diese Körperteile noch hast, aber am Ende kommst du in die Hölle.
Ja.
Und da bringt dich die Sünde hin. Also er zeigt, wie schlimm letzten Endes die Folgen der Sünde sind. Und diese Punkte, auch wenn wir sie jetzt nicht buchstäblich fassen, helfen uns eigentlich auch beim Nachdenken, was verleitet mich denn zur Sünde und wo sollte ich vielleicht vorsichtig sein oder Verzicht üben oder wie kann ich die Sünde meiden, ne? Das Auge ausreißen ist es vielleicht nicht, ne? Aber ich muss man vielleicht nicht ständig irgendwelche Pornofilme angucken.
Ja. Das ist also Hyperbel. Und dann denke ich eigentlich bei bildlicher Redeweise in der Bibel automatisch an das letzte Buch der Bibel, an die Offenbarung. Das ist ja eine Reihe oder eine Kette von Bildern.
Ja, von der ersten bis zur letzten Seite. Du hast Bilder, bildliche Beschreibungen, Symbole, ja, bis, also wir haben hier auf unserer Rüste Offenbarung 20 angeguckt, wo es um dieses tausendjährige Reich geht, da wird ja viel drüber diskutiert. Da wird der Teufel mit dem Drachen verglichen und Jesus mit dem Engel. Und dann ist die Rede davon, dass man den Drachen mit einer Kette fesselt.
Und Abgrund und
ja,
da kommen also so viele, wenn man die Offenbarung durchliest, dann das wimmelt ja nur von solchen Metaphern, wo man nicht so richtig weiß, wo willst du denn eigentlich jetzt hin? Und das alles zusammen sind eigentlich Visionen der
die der Johannes
das
sieht.
Sehr Johannes sieht, genau.
Und die er dann auch sehr plastisch beschreibt. Hm. Ne? Also da läuft, wenn man das liest, da läuft einem ein Film vor Augen ab.
Ja. Und das ist ja nicht nur in dem prophetischen Buch des Neuen Testaments, sondern auch bei den Prophetensprüchen im Alten Testament. Da redet Gott ja durch die Propheten häufig in, ja, eben in Visionen, in Bildern. Ja,
auch in Bildern, ne? Gerade wenn dann das Reich des Messias beschrieben wird. Ne?
Es wird ein Zweig aus dem Stamm Isais aufmachen und ein Reis und ein Zweig aus seiner Wurzel bringen. Mhm. Da ist es das Bild von einem abgehackten Baumstamm, aus dem ein neuer Spross aufsprießt.
Ja, und dann wird auch, also bei Jesaja gibt es dann zum Beispiel das Erlösungswerk, das als ein Festmahl beschrieben wird, was Gott bereitet. Ne? Und wo einfach, ja, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, ne? Aber wo im Prinzip deutlich wird, so lecker ist das ewige Heil, das der Messias für uns bereitet hat und was uns Gott schenken will. Ne?
Der Löwe, glaube ich, mit den Lämmern weiden und das Kind am Loch der Otter spielen.
Der Friede, ne? Der Friede im messianischen Reich.
Also da wimmelt es dann nur so von Bildern und Vergleichen. Mhm. Naja, und wenn wir jetzt das Buch der Offenbarung schon angesprochen haben, da ist es vielleicht am deutlichsten, man kann bei der Auslegung und beim Verständnis von den bildlichen Redewendungen in der Bibel einfach mal richtig daneben hauen.
Allerdings. Und nicht nur bei der Offenbarung, sondern letztlich auch generell bei den Gleichnissen. Mhm. Da ist ja viel drüber geredet worden. Welche Bedeutung haben die Einzelheiten?
Also da müssen wir uns jetzt nochmal helfen. Wie kann man das lernen, Gleichnisse wirklich auch so zu verstehen, wie
so verstanden werden
wollen, wie Gott und was Gott uns da wirklich sagen will damit.
Der allerwichtigste Punkt bei jeder bildlichen Redeweise ist, ich muss den sogenannten Vergleichspunkt beachten.
Okay, was ist das?
Das kann man ganz gut mit einem Beispiel aus dem Alltag deutlich machen. Wenn du jetzt jemanden hast, der noch nie in der Wüste war und du willst ihm erklären, was eine Wüste ist, dann benutzt du irgendwas aus seinem täglichen Leben, was der kennt. Also dann sagst du zum Beispiel, die Wüste ist sowas wie ein Backofen. Und dann ist also klar, dass du damit nicht sagen willst, die Wüste braucht Strom oder die Wüste hat Knöpfe oder
steht Miele vorne dran.
Genau, sondern du willst klar machen, die Wüste ist heiß, wie der Backofen.
So heiß wie ein Backofen.
Na? Und es geht immer um diesen einen Vergleichspunkt. Mhm. Und das hast du bei sämtlichen Redeweisen in der Bibel, dass da ein Vergleichspunkt drinsteckt. Und diesen Vergleichspunkt gilt es natürlich rauszukriegen, und dann auch das Gleichnis entsprechend zu verstehen.
Naja, aber bei gerade den Himmelreichsgleichnissen, die Jesus erzählt, da sind auch Dutzende Einzelheiten. Zum Beispiel eben bei diesen Arbeitern im Weinberg, das sind die, die früh um 6 arbeiten. Und das sind die, die ab um 9 kommen, die ab mittags kommen, nachmittags kommen, abends kommen. Und dann ist der Verwalter und dann ist der Lohn und so weiter. Das sind ja also viele Einzelheiten, die man ja dann erstmal zuordnen muss. Was ist denn, gehört denn da im Reich Gottes dazu.
Ja, und da ist im Prinzip dieser Vergleichspunkt das ganz, oder das Grundgerüst, will ich mal so sagen. Mhm. Ne? Dass ich mir überlege, wenn ich mir die Einzelheiten angucke, welche Einzelheiten haben denn was mit diesem Vergleichspunkt zu tun und welche nicht. Es gibt ja Gleichnisse, beispielsweise das vom Sämann, was ja Jesus erklärt, wo man sieht, da haben durchaus auch die Einzelheiten eine Bedeutung. Ne?
Mhm. Da gibt es mehr als einen Vergleichspunkt.
Nee, es gibt einen Vergleichspunkt, aber es kann sein, dass mehrere Einzelheiten eine Bedeutung haben. Und dann gibt es aber andere Gleichnisse. Das deutlichste ist für mich das Gleichnis vom ungerechten Verwalter, Lukas 16. Mhm. Wenn du da anfängst, die Einzelheiten irgendwie, denen irgendeine Bedeutung zuzuweisen, da kommst du auf Deutsch gesagt in Teufelsküche.
Ja, da geht es richtig schief, denn der betrügt seinen Herrn, indem er die Schuldner kommen lässt und den Schuldschein neu schreibt, also viel geringer schreibt. Und dann, das ist schuftig, das ist ein Verbrechen eigentlich.
Ja, und den stellt Jesus als Vorbild
hin. Und Jesus sagt, der Herr, und er lobte den Verwalter, weil
er klug gehandelt hatte.
Weil er klug gehandelt hat.
Und da bist du beim Vergleichspunkt. Ja. Es geht nur um diese Klugheit.
Dass er vorausschauend gehandelt hat, weil er wusste, er wird jetzt seines Amtes enthoben werden. Und da handelt er vorausschauend und wir Christen sollen eben auch vorausschauend handeln. Es geht nicht bloß um Hier und Heute, sondern es geht eben auch um die Ewigkeit.
Ja, und da sieht man, wie wichtig das ist. Also den Vergleichspunkt, den muss ich finden. Und
ja, wie findet man den nun?
Wie findet man den?
Ah, vielleicht noch was anderes, um den Vergleichspunkt, um das mal klar zu machen. Ich habe das mal irgendwo gehört, das ist wie ein Fahrrad, was auf der Straße fährt. Und die Straße kann Kilometer lang sein und das Rad hat auch einen schönen Umfang von, wie viel ist denn das, 2 Meter oder so, ein großes Fahrrad. Aber der Umfang von dem Reifen, der berührt immer mal die Straße, aber wenn man fährt. Aber in dem Moment berührt nur eine Stelle die Straße und der Rest steht frei.
Ja.
Und der Vergleichspunkt ist eben, die Stelle zu finden, wo die Geschichte aus dem Alltag das Himmelreich berührt, ja. Was also zum Beispiel eben Jesus lehren will.
Also genau, was will er über das Reich Gottes lehren? Was ist die Wahrheit über das Reich Gottes, die er lehren will? Und welche Einzelheiten zeigen das in der Geschichte? Ne? Und
da muss man wahrscheinlich auch mal richtig was wegschneiden und sagen, die ganzen anderen Einzelheiten, die sind wahrscheinlich gar nicht so wichtig oder wir müssen uns da nicht wirklich drum kümmern, wer dann gemeint sein kann mit den ganzen Einzelheiten, sondern das ist bloß der eine Punkt, den will Jesus lernen.
Ich finde das immer, also auch je länger, je mehr schwieriger, da eine grundsätzliche Regel aufzustellen. Mhm. Eben weil du Gleichnisse hast, wo die Einzelheiten durchaus Bedeutung haben können und andere, wo das nicht so ist, ist es also schwer zu sagen, so und so viele Einzelheiten drücken irgendeine geistliche Wahrheit aus. Aber was ich als hilfreich finde, ist immer gucke in den Zusammenhang des Gleichnisses. Denn in der Regel ist irgendwo ganz genau gesagt, was Jesus mit diesem Gleichnis deutlich machen will. Entweder zu Beginn oder am Ende. Oder du hast irgendeinen ganz konkreten Anlass, auf den Jesus mit dieser Geschichte antwortet. Und dann wird auch deutlich, was soll dieses Gleichnis ausdrücken? Und wenn ich das erstmal im Blick habe, ist in der Regel auch die Frage nicht mehr so schwer zu beantworten, welche Einzelheiten sind denn bedeutsam und was ist wirklich nur schmückendes Beiwerk in die Geschichte. Und
bei den Arbeitern im Weinberg ist eben zum Beispiel der Zusammenhang, dass Petrus fragt, Herr, was wird uns dafür? Wir haben so viel aufgegeben und jetzt wollen wir eigentlich mal irgendwie Lohn haben. Ja. Und das sagt Jesus, ja, ihr kriegt euren Lohn sogar 100-fach, aber dann erzählt er das Gleichnis von diesen Arbeitern im Weinberg und da merkt man, es kommt eigentlich nur auf eins drauf an, nämlich auf die, die abends kurz vor Feierabend auch noch in den Weinberg gehen und einen vollen Tageslohn bekommen.
Ja.
Und das Fazit ist eigentlich, es ist alles Gnade.
Ja. Und du hast vorhin das angesprochen, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Mhm. Sehr bekannt. Weniger bekannt ist oft, aus welchem Anlass Jesus diese Geschichte erzählt, dass da nämlich ein Schriftgelehrter zu ihm kommt und ihm eine Frage stellt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus eigentlich mit diesem Gleichnis auf diese Frage antwortet. Und dem Schriftgelehrten zeigt, wir haben eben die Gebote nicht gehalten. Wir sind oftmals die Liebe dem anderen schuldig geblieben und können uns deshalb sozusagen das ewige Leben nicht selber erwerben. Wir können es uns nur durch den Glauben schenken lassen.
Und die Frage, die der Pharisäer ja eigentlich stellt, um sich aus der Schlinge zu winden, ist, wer ist mein Nächster?
Wer ist mein Nächster?
Und da sagt Jesus hier, ja, gut, das meinen
Genau so ist es.
Genau. Wenn wir darüber reden, mit welchen Regeln oder welche Regeln uns helfen, die Gleichnisse und bildliche Redeweisen in der Schrift zu erklären, da hätte ich eigentlich jetzt ganz konkret nochmal die Frage, wie ist denn das im Buch der Offenbarung, am Ende der Bibel? Da hast du ja eigentlich, ich würde fast sagen, wie ein Wust von Bildern, also eine Fülle von Bildern und Vergleichen und häufig eigentlich keine Erklärung dazu. Wie findet man sich da zurecht?
Das ist natürlich die große Herausforderung und da hast du ja auch 100.000 Bücher, die alle was anderes sagen, wo man sich oftmals total verheddern kann.
Und wo die Leute sich, also auch die Ausleger, sich enorm widersprechen.
Ja, ja.
Da hast du dann, also einmal ist es Moskau und einmal ist es Teheran, was da der Gog und der Magog ist oder so.
Oh ja, 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 da wird viel, viel gemutmaßt. Hm. Im Prinzip gilt eigentlich hier das, was wir auch bei den anderen Sachen schon festgestellt haben, der Kontext ist wichtig.
Oder und vielleicht könnte man noch eins vorwegschicken und sagen, gerade bei der Offenbarung oder auch bei so Propheten, Sprüchen aus dem Alten Testament, das Erste, was man wissen muss, die reden in Bildern.
Ja.
Das ist nicht Klartext. Die reden in Vergleichen, in Bildern und es gilt, diese Bilder auszulegen.
Ja. Und das ist schon einer der Hauptstreitpunkte heute. Sind es Bilder oder sind es keine Bilder? Und da muss man einfach sagen, wenn man dann mal die Offenbarung schlägt und wirklich mal versucht, unbefangen den Text zu lesen, dann stellst du fest, die strotzt von Bildern. Mhm. Na, wir hatten ja das vorhin schon, ne? Der Drache, also der Teufel wird als Drache beschrieben.
Und die Zornesschale und die Reiter und,
ja, also
und die Throne und ja,
Bild
Leuchter.
Bild, und du hast einfach jede Menge Bilder und siehst, das will auch bildlich verstanden sein.
Und wie findet man sich zurecht?
Wie findest du dich zurecht? Im Prinzip ist gerade bei der Offenbarung wichtig, dass man also immer guckt, was habe ich im Kontext. Manche von den Bildern werden schon im Kontext der Offenbarung an anderer Stelle erklärt.
Wenn du nur Bilder hast, dann kommst du eigentlich kaum weiter mit dem Kontext.
Naja, Kontext heißt schon noch ein bisschen mehr als nur der engere Kontext im Buch der Offenbarung selbst. Kontext heißt im weiteren Sinn die ganze Bibel.
Ach so, ja.
Na? Und gerade bei der Offenbarung ist es eigentlich wichtig, dass du den Rest der Bibel kennst, bevor du überhaupt anfängst, die Offenbarung zu lesen. Die steht nicht am Schluss nicht ohne Grund ganz am Schluss. Du sollst eigentlich den Rest kennen, bevor du die Offenbarung liest. Und dann eben die Offenbarung so verstehen, dass das nicht in Widerspruch zu dem gerät, was vorher in der Bibel steht. Denn es ist ja immer der Heilige Geist, der redet, und der Heilige Geist widerspricht sich nicht selbst. Und das, was er vorher gesagt hat, das soll durch die Offenbarung nicht zunichte gemacht werden, sondern das soll eigentlich unterstrichen und bekräftigt
werden. Ja. Da könnte man jetzt natürlich zu der Frage kommen, warum überhaupt diese ganzen Bilder, Visionen, Vergleiche, warum redet denn die Bibel nicht ganz einfach Klartext, wie es das ja zum Beispiel in den Episteln oder in Paulus Briefen eben, und da steht es ja ganz genau, Fakt für Fakt, warum diese Bilderwelt und diese Metaphern und Visionen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und es gibt ja manche Leute, die meinen, dass die Bibel ein Buch mit 7 Siegeln ist, ne? Und dass man die eigentliche Botschaft zwischen den Zeilen lesen muss. Und wenn man jetzt nur die Offenbarung hätte, dann könnte man vielleicht auf solche Gedanken kommen, dass da was verschlüsselt werden soll oder eine Geheimbotschaft unkenntlich gemacht wird. Aber wenn man eben das sieht, du hast bildliche Redeweise von Anfang bis Ende, auf Schritt und Tritt, dann merkst du eigentlich, es geht bei dieser bildlichen Redeweise nicht oder zunächst mal nicht darum, irgendwas zu verheimlichen, sondern es geht eigentlich darum, die Botschaft der Bibel anschaulich zu machen.
Also illustrieren sozusagen. Es sind immer schöne Bilder dazwischen, dass man nicht nur Text hat, sondern dass man auch was fürs Auge hat, also fürs innere Auge
zumindest. Genau. Und also das sehen wir ja auch bei allen, immer wenn man was erklärt, man benutzt Vergleiche und Veranschaulichungen. Einfach damit das dem anderen hilft, dass er es besser verstehen kann, was man eigentlich meint. Und je anschaulicher das wird, desto besser bleibt das auch bei uns hängen.
Ja, wenn man wieder an die Arbeiter am Weinberg denkt, klar, kann Jesus im Klartext reden, pass auf, der Lohn, den ihr für euer Opfer im Reich Gottes bringt, das ist alles Gnadenlohn.
Ja.
Gut, geht von einem Ohr rein, ein Ohr raus, könnte man dann irgendwann drüber nachdenken. Aber wenn Jesus das erzählt, diese Geschichte, wo die Arbeiter die ersten abends um 5 gekommen sind und sich eigentlich kaum noch die Hände schmutzig gemacht haben, den ganzen Tageslohn kriegen.
Und das ist ja der Punkt. Ne? Also er erzählt ja nicht nur eine Geschichte, sondern er erzählt eine Geschichte, die bei dir Emotionen weckt. Wenn du diese Geschichte hörst, du fühlst ja mit diesen Arbeitern. Ja. Und du empfindest ja eigentlich genauso, das ist doch unfair, die armen Arbeiter, die dann den ganzen Tag geschuftet haben und am Ende den gleichen Lohn kriegen. Ja? Und da merkst du, dass Jesus eigentlich eben nicht nur unser Gehirn anspricht, sondern uns als ganzen Menschen anspricht mit unseren Empfindungen und mit dem Intellekt und mit allem, was dazugehört. Ne?
Und solche Bilder, die bleiben eben dann auch hängen, gerade wenn ich dann an Jesaja denke, was wir zu Weihnachten haben, es ist ein Ros entsprungen aus der Wurzel Isais und so weiter. Das ist erstmal schwierig, aber wenn man es kapiert hat, ist es ja dann doch sehr schön darzustellen. Das hat die christliche Kunst dann weitlich gemacht, bis hin eben in den Liedern oder so, wo die bildliche Sprache dann einfach noch mehr rüberbringt, was man sich auch merken kann.
Ja, ganz bekanntes Beispiel, ich bin der gute Hirte.
Ja. Oder ich bin der Weinstock.
Ja, diese Geborgenheit, die das ausspricht, da reicht die Erinnerung, Jesus ist der gute Hirte, der auf mich aufpasst. Mhm. Ne? Das spricht so viel oder drückt so viel aus, das vermittelt was, das ermutigt, das tröstet.
Die bildliche Redeweise illustriert also und erläutert, die geistlichen Wahrheiten. Da erinnere ich mich nur allerdings daran, dass Jesus mal genau das Gegenteil sagt, wo er danach gefragt wird, warum er denn eigentlich in Gleichnissen redet.
Ja, das ist diese bekannte Stelle, wo er dann eben scheinbar sagt, mit den Gleichnissen wird die Wahrheit verhüllt und die Leute hören sie zwar, aber verstehen sie nicht. Und also es geht zu ihren Ohren rein, aber es erreicht nicht ihr Herz. Aber auch da muss man letzten Endes, Kontext, man muss auf den Zusammenhang gucken, worum geht's da? Es geht da um Leute, die diese oder die Botschaft von Jesus hören und sie nicht glauben.
Wollen.
Sie wollen sie nicht glauben. Sie haben sie gehört und die Botschaft, die ist nicht so hochintellektuell, dass man sie nicht verstehen kann. Die ist eine ganz einfache Botschaft, aber sie lehnen die ab. Und da macht Jesus deutlich, das Wort Gottes, das wirkt immer. Entweder es hilft mir, geistlich zu wachsen, und da ist eben gerade das mit den Gleichnissen was ganz, ganz Herrliches, weil ich die wunderbar verstehen kann und sich mir das wunderbar einprägt. Oder aber ich lehne dieses Wort Gottes ab, ich stoße das von mir, und dann wirkt das Wort Gottes trotzdem, aber es kann eben dann auch dazu führen, dass sich Herzen weiter verhärten.
Das ist also praktisch ein Gerichtswort, dass Jesus Geschichten erzählt. Und dass sich den Hörern, die so verstockt sind, in der tieferen Sinn nicht erschließt.
Ja.
Und das habe ich mal in einem Wort zum Sonntag, mal das glaube ich, ganz praktisch gehört. Das ist ja immer so ganz oberflächlich und da sind geistliche Wahrheiten eigentlich nur so, wie es im Öffentlich-Rechtlichen geht. Und da ging es, also ein Pfarrer hatte da eben dieses mit den Arbeitern im Weinberg. Und fing da an, von Leder zu ziehen über Mindestlohn und über soziale Gerechtigkeit und über genügend Lohn für die Arbeit und so weiter. Und dann Amen.
Und also die eigentliche Botschaft hat gefehlt.
Nur in der Geschichte stehen geblieben und diesen Aspekt des Himmelreich gleicht. Was mit Himmelreich ist.
Das hat er völlig ausgeblendet. Genau so ist es.
Damit sie mit sehenden Augen nicht sehen und mit hörenden Augen nicht hören.
Und was mich an dieser Stelle so beeindruckt, ist, dass Jesus dann den Jüngern sagt, euch ist es gegeben, die Gleichnisse oder die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Da macht er eben deutlich, wir Menschen können das von uns aus eigentlich gar nicht verstehen. Die Sünde hindert uns daran. Das muss uns gegeben werden. Und wie wird es uns gegeben? Durch den Glauben. Den Gott aber eben eigentlich gerne jedem geben will, schenken will, aber er zwingt uns nicht dazu.
Und da hat also diese bildliche Redeweise in der Bibel auch die andere Funktion, zu verschließen, zu verschleiern.
Das kann auch passieren.
Für die, die ihre Herzen verstockt haben.
Ja.
Denke ich auch manchmal, wenn ich so Auslegungen von der Offenbarung höre, wo es einfach deutlich gegen das geht, was Jesus gesagt hat, eben jetzt über die Zukunft, über das Ende der Welt und über sein Kommen. Wo ich dann denke, warum lesen die Leute jetzt so viel rein, was Jesus ja gar nicht gesagt hat?
Und gerade da wird es so richtig schön deutlich, Also dann fängt man an, sich mit dem Weltgeschehen zu beschäftigen, was passiert. Man sieht die Ereignisse in der Politik und beobachtet das und bringt das in eine Art Endzeitfahrplan. Erst muss das passieren, dann muss das passieren, dann muss jenes passieren. Und das Interessante ist, je mehr die Leute sich mit solchen Fragen beschäftigen, desto weniger geht es um Jesus.
Ja.
Und die eigentliche Botschaft, die kommt völlig aus dem Blick.
Also Jesus steht in der Mitte der Schrift und auch in der Mitte all dieser Bilder, Vergleiche, Fabeln, Hyperbeln, was war es noch alles? Metaphern. Dass wir da also bei der Auslegung aufpassen, dass wir nicht an Jesus vorbei navigieren unserer Auslegung. Da wollen wir noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns ewige Wahrheiten offenbarst in deinem Wort. Lass es uns doch erkennen. Und wir danken dir auch dafür, dass du in anschaulichen Bildern und Vergleichen redest. Aber wir bitten dich da auch um deinen Geist, dass wir es richtig erkennen und die Tiefe der geistlichen Wahrheiten erkennen, die du uns sagen willst. Herr, wir danken dir dafür, dass du zu uns redest. Amen.
Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de.